Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Becker Petkovic, dem Podcast, dem die Männer vertrauen. Die Frauen, weiß ich nicht, ob sie uns vertrauen, Boris. Das werden wir herausfinden in den nächsten 10 Jahren, die du mich noch an der Backe hast. Bevor ich dich frage, wie es dir geht und was dein neuer Hintergrund alles bedeutet, möchte ich 3 Hausmitteilungen machen. Die allererste, das wollte ich letztes Mal schon machen und hab's vergessen. Ich wollte nämlich auf dein tolles Buch hinweisen. Inside müsste ich eigentlich gar nicht, denn es war schon ganz oben in der Bestsellerliste. Du hast Lesungen hinter dich gebracht. Es verkauft sich ganz offensichtlich hervorragend. Aber ich wollte es natürlich auch bei uns im Podcast nochmal erwähnt haben. Und wir sind letztes Mal so schnell eingestiegen in die Tennisgeschäfte, dass das komplett an mir vorbeiging und in meinem Hirn, das wie ein Sieb aufgebaut ist, einfach einmal durchflutschte. Wie ist es dir mit deinem Buch ergangen? War es eine anstrengende Zeit oder konntest du dich auch daran erfreuen?
Nein, es war überraschend, dass es so einen großen Erfolg hatte. Es war natürlich die Hoffnung, wenn du ein Buch schreibst, hoffst du immer, dass es viele Menschen lesen. Und das war der Fall. Wir sind auf der Bestsellerliste in Deutschland, aber auch in England. Wir sind in Italien, in Frankreich, in Spanien, in Portugal. Ich gehe natürlich durch die Länder jeweils einen Tag oder zwei und mache dann meine Promotion-Arbeit. Aber wir sind total happy, wie das Ergebnis ist. Aber Weihnachten ist noch nicht vor der Tür. Das heißt, das Weihnachtsgeschäft muss noch angekurbelt werden. Das werde ich noch einige öffentliche Lesungen halten und auch quer durch Europa reisen. Genau.
Ja, du bist einfach ein absoluter Marketing-Experte und Fachmann. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Buch. Ich weiß, das ist nicht so leicht, der Prozess. Man hat so eine Idee am Anfang und dann muss man durch mehrere Prozesse gehen, bevor dann das Endprodukt da ist. Deswegen herzlichen Glückwunsch dazu. Die zweite Hausmitteilung. Ich möchte an alle, die hier zuhören, sagen, ich bin nicht die Agentin oder Managerin von Boris Becker. Ich kriege Boris. Das ist so lustig. Ich muss jedes Mal lachen. Ich krieg im Durchschnitt 10 bis 15 Anfragen in der Woche für dich. Andrea, kannst du Boris bitte fragen, ob er für uns hier und hier auftreten kann? Andrea, kannst du Boris bitte fragen, ob er eine Lesung bei uns machen kann? Andrea, kannst du Boris fragen, ob er zu unserem 100. Jubiläumstag im Club TC Eisenach ist? Kann ich nicht, denn ich bin nicht deine Agentin. Du hast ein tolles Management-Team, das sich um dich kümmert. Und ich bitte euch, bitte direkt an Boris und sein Team zu gehen. Ich freue mich immer, dass ihr mir schreibt, aber ich bin leider nicht diejenige, die deine Karriere managt, Boris. Vielleicht in 10 Jahren, wenn ich arbeitslos bin, bewerbe ich mich auf diesen Posten. Aber momentan bin ich das noch nicht.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Ich meine, ich kann gerne, wir können da gerne ins Geschäft kommen. Ich bezahle dir einige Prozente Provision oder Kommission und dann kommen wir ins Geschäft. Aber nein, es ist gerade viel los. Das ist ja ein positives Problem, wenn man wieder gefragt ist und wenn man in aller Herren und Damen Munde ist. Und deswegen ist das gut. Aber ja, ich konzentriere mich vor allem im Moment natürlich auf meine hochschwangere Frau. Und sehr dann gut. Kommt der Rest. Ne? Deswegen komme ich auch immer in jeder freien Minute nach Hause. Und das ist die Hauptsache. Aber das Buch geht noch weiter bis Weihnachten und auch meine anderen Geschäfte. Genau, wunderbar.
Ja, sehr schön. Also ich merke, dass viel los ist, denn die Hälfte davon kommt bei mir an. Und das Dritte, und darauf freue ich mich ganz besonders, für diejenigen, die schon Sky-Abonnenten sind. Nächste Woche beim ATP Masters, ATP Finals heißt es ja jetzt, in Turin werden Boris und ich gemeinsam zum allerersten Mal Matches kommentieren. Es geht ganz gegen Ende am Donnerstag los, also am 13. steigen wir ein und dann werden wir natürlich die Halbfinals und das Finale der ATP Finals gemeinsam kommentieren. Ich werde dann in der Play-by-Play-Rolle sein. Das habe ich noch nicht gemacht, Boris. Also du musst ein bisschen Geduld mit mir haben. Aber vielleicht für diejenigen, die nicht genau wissen, was Play-by-Play oder wie sich diese Kommentatorenrollen aufteilen. Es ist so, dass aus dem Amerikanischen gibt es eine Position, das ist der Play-by-Play, das werde ich mit dir sein, der eigentlich nur dafür da ist oder die eigentlich nur dafür da ist, Kontext zu geben. Wir sind hier in Turin, es ist 23 Grad, der Wind weht aus dem Nordwesten und Jannik Sinner spielt gegen Carlos Alcaraz. Es ist 14 Uhr und das Finale. Und dann geht der Play-by-Play zum Experten und sagt, Boris, du als Experte, was denkst du, wer wird heute gewinnen? Und du gibst uns dann deine Expertise. Das werde ich versuchen, ohne mich zu sehr einzumischen. Ich babbel ja sehr gerne und ich gebe ja auch immer gerne meinen Senf ab. Aber ich werde versuchen, dir eine gute Play-by-Play zu sein. Du musst aber ein bisschen Geduld mit mir haben.
Nein, aber du bist ja ein absoluter Profi. Ich habe dich ja auch schon oft gehört, wie du Matches kommentierst und du machst das hervorragend. Deswegen, also ich werde auch den Ball immer wieder zurückspielen, auch deine Meinung hören wollen, warum mir Zinner zum zweiten Mal einen Doppelfehler gemacht hat beim Breakball. Oder war es vielleicht der Vorhand-Winner down the line? Insofern, wir werden ein gutes Doppel werden im Turnier, bin ich überzeugt.
Ja. Ich bin auch sehr überzeugt. Also das sind die drei Hausmitteilungen, die ich einmal machen. Wir haben ja ganz selten sowas, aber ich bin sehr froh, dass ich mich jetzt wie so ein richtiger Podcast fühle, weil gefühlt jeder Podcast, den ich höre, beginnt erstmal mit 30 Minuten Hausmitteilung. Das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Boris, lass uns loslegen. Es gibt so viel zu besprechen. Wo möchtest du anfangen? Möchtest du anfangen mit dem Endstadion der WTA Finals in Saudi-Arabien in Riyadh? Oder möchtest du über das Anfangsstadion, es geht nämlich jetzt gleich schon mit dem ersten, eigentlich jetzt in diesem Moment fängt Carlos Alcaraz an, Doppel wurde schon gespielt, in Turin mit dem ATP Finals, wo würdest du gerne beginnen?
Ladies first, weil ich fand das WTA-Finale in Riyadh wirklich hervorragend, das Niveau sehr hoch und ich würde gerne mal deine Einschätzung haben über Sabalenka, über Rybakina, über Paulina und Anisimova, die mir wieder hervorragend gefallen hat. Wie warst du grundsätzlich mit dem Niveau zufrieden?
Also ich bin sehr froh, dass du dich für die Frauen entschieden hast, denn es brannte mir wirklich in den Fingern, über diese WTA-Finals zu sprechen, denn ich war restlos begeistert und der Grund, warum ich das sage, der allererste Tag war eine absolute Katastrophe, Boris. Okay. Die ersten vier Matches, die gespielt wurden in Riyadh, gingen alle unter einer Stunde. Die haben alle zwischen 50 und 59 Minuten gedauert. Immer eine der Spielerinnen hat wirklich gar keinen Fuß aufs Brett bekommen und ich hatte so eine Angst davor, dass das eine absolute Katastrophe wird. Und dann kam der dritte Tag und auf einmal waren alle in ihrer absoluten Bestform und es gab ein super Match nach dem anderen. Gestern die Halbfinals waren auf exzellentem Niveau. Es war Rybakina gegen Pegula in drei Sätzen, knapp 2,5 Stunden und ich dachte schon, boah, das zu steigern wird schwierig. Und dann kam Sabalenka und Anisimova im anschließenden Halbfinale genauso auf 2,5 Stunden und die haben mindestens genauso gut gespielt. Also es war wirklich das allerhöchste Niveau und wir haben jetzt, und das habe ich so sehr vermisst, Boris, wir haben jetzt die Rivalitäten, die die Männer schon seit einigen Jahren haben. Wir haben jetzt Anisimova Sabalenka, die jetzt schon zum vierten Mal dieses Jahr gegeneinander spielen. Wir haben eine Rybakina gegen Sabalenka, die eines der besten Grand Slam Finals gespielt haben bei den Australian Open 23, die jetzt im Finale aufeinandertreffen. Und wir haben auch dieses Swiatek-Anisimova, das war so der Showdown in der Gruppenphase, denn die Siegerin von dem letzten Gruppenspiel ging ins Halbfinale über und es waren auch drei Sätze auf allerhöchstem Niveau. Also wir haben jetzt so ein paar Rivalitäten, auch wenn es nicht die Rivalitäten sind, die ich mir wünsche, dieses Swiatek-Sabalenka, was ich immer wollte, das macht mir gar nicht so viel aus, weil wir haben jetzt Rivalitäten, auf die sich die Leute immer wieder freuen können und die auch jedes Turnier immer wieder passieren. Und das ist dieses Narrativ, das man einfach braucht für die Menschen, die nicht so Tennisfans sind, wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Die verfolgen natürlich total viel, aber es gibt ganz viele Tennisfans, die vielleicht mal zu den Slams einschalten, vielleicht mal zu den Masters-Turnieren. Und wenn da jedes Mal andere Spielerinnen gegeneinander spielen, werden die sich nicht an diese Namen gewöhnen. Und ich finde jetzt in diesem Jahr, in dieser Saison und die WTA-Finals sind das perfekte Beispiel dafür, hatten wir endlich diese wiederkehrenden Matchups, die super Tennis versprechen und wo wirklich am Ende die Tagesform oder die Bedingungen des jeweiligen Turniers über Sieg und Niederlage entscheiden. Und darüber bin ich persönlich sehr, sehr froh.
Nee, das ist richtig. Menschen und auch Sportfans sind Gewohnheitstiere. Wir wollen das Gleiche. Wir wollen die gleichen 2, 3, 4 Spieler oder Spielerinnen. Und dann gibt es immer Fangruppen, ne? Die Hälfte für sag mal, Anisimova, die andere für die Sabalenka und so weiter. Und das ist wichtig, dass das im wiederholten Male vorkommt. Das ist leichter für die Fans, ist auch leichter für uns. Sonst musst du immer wieder neue Namen lernen. Insofern, also ich finde das besser, die gleichen Spielerinnen zu haben. Aber sag mal ein Wort zu Anisimova. Ja, sie hat im Halbfinale verloren gegen Sabalenka, aber für mich ist das eine wirkliche Herausforderin für die Königin momentan. Sie heißt Sabalenka. Ich glaube, sie war im Finale der US Open, sie war im Finale von Wimbledon. Aber ich glaube, Anisimova kann einen Schritt weitergehen nächstes Jahr.
Ja, da bin ich sehr überzeugt davon. Also gestern auch wirklich in dem Halbfinale habe ich, glaube ich, im Kommentar dann auch einmal gesagt, es gab so dieses Gefühl von, es ist nur eine Frage der Zeit, wann Anisimova das Grand Slam gewinnt. Es sind so ein paar Sachen, die sie ein bisschen verbessern muss. Das ist vor allem die Beweglichkeit, wenn Sabalenka sie in die langen Wege bekommen hat. Und das hat sie dann im dritten Satz auch deutlich besser gemacht, Arena. Sie hat dann wirklich ist mehr auf die Winkel gegangen, mehr auf die kurzen Punkte. Und wenn Anisimova dann wirklich diese langen Wege gehen muss, dann sieht man noch manchmal so ein bisschen eine Schwierigkeit in der Beweglichkeit und in diesen, ich würde gar nicht sagen in der Kondition, aber einfach in diesen explosiven Sprints, die man ja als Tennisspielerin dann auch hinlegen muss. Das ist so das eine. Und das andere ist, und das hat sie gestern wirklich super gemacht, auch mal einen Plan B zu haben, wenn Plan A nicht funktioniert. Ne? Daran hat Arina Sabalenka in den letzten Jahren so extrem hart gearbeitet, dass wenn ihr Powerspiel nicht funktioniert, dass sie auch mal einen Stopp spielen kann, dass sie auch mal im Netz auftauchen kann. Und da, finde ich, kann Anisimova, und das ist nicht viel, weil gestern hat sie mal ein paar Slices gespielt, war mal am Netz, aber noch so 5-6% von diesen Variationen in ihr Spiel einbringen, dass dann auch, wenn sie dann zuschlägt, das ist immer so ein Kracher, es rappelt dann so in der Kiste, die sind dann noch effizienter, glaube ich, wenn sie dann auch mal das Spiel beruhigt mit einem kurzen Slice oder wenn sie den Ball mal nicht so fühlt. Aber genau wie du sagst, für mich eine Frage der Zeit, wann sie bei einem Grand Slam dann wirklich auch die allerletzte Ziellinie überschreitet. Denn gestern hat Arina dann in ihrem Interview auch hinterher gesagt, im zweiten Satz musste ich einfach nur akzeptieren, dass ich outgepowered. Sie meinte, I was overpowered, ne? Dass mich jemand overpowered. Und das von Arina Sabalenka zu hören, ist schon ganz schön besonders, finde ich.
Was ist denn mit Rybakina und ihrer Schulter? Also insgesamt hat sie sich ja wieder sportlich erholt. Wie geht's ihr körperlich? Auch, sag mal, wenn du jetzt mal die Körpergrößen von Sabalenka, von Rybakina, von Anisimova, die sind ja alle über 1,80 oder noch mehr. Also ist das so die Zukunft beim Frauentennis, dass alle einen guten ersten Aufschlag haben müssen, über 1,80 und unglaubliches Power-Tennis spielen. Ist das die Zukunft des Frauentennis?
Ich glaube so ein bisschen. Also meine Theorie ist ja immer noch, dass so ein Carlos Alcaraz-Spielertyp auch bei den Frauen irgendwann erscheinen wird. Wir sehen das ein bisschen mit Jasmine Paolini, die ja wirklich von der Körpergröße nicht mithalten kann mit den anderen Frauen auf der Tour, aber die eben durch ihre Spielintelligenz immer wieder für Überraschungen sorgt und durch ihr Netzspiel, durch ihre Variation immer wieder auch die Topspielerin besiegen kann. Also ich glaube schon, dass das immer noch seinen Platz hat auf der WTA-Tour. Aber die Wahrheit ist schon, Boris, dass wenn du nicht 180 km/h servierst, dass es unheimlich schwierig wird in diesen Endstadien der großen Turniere. Und gestern das Halbfinale zwischen Rybakina und Pegula war das perfekte Beispiel dafür. Pegula hat eines der besten Matches ihrer Saison gespielt dieses Jahr. Hat sie selbst gesagt, sie hat danach gesagt, hey, ich kann mir nichts vorwerfen, ich habe ein fast perfektes Match gespielt. Es war super eng, aber der Unterschied am Ende ist, und du weißt es auch, du hattest auch einen super Aufschlag, Boris, Pegula Asse 1, Rybakina Asse 15. Und das sind 15 freie Punkte, wo du einfach den Ball hochwirfst, trotz Schulterschmerzen, du hast es angesprochen, sie hat sich immer wieder an die Schulter gefasst, hat sich den Arm ausgeschüttelt. Trotz Schulterschmerzen sind es 15 Punkte, 6 Spiele, wo du einfach den Ball hochwirfst, draufhaust und der Punkt ist vorbei. Und das entspannt einfach mental. Es gibt dir diese freien Punkte und ich weiß, ich wiederhole mich da, ich sage das immer wieder, wir lieben natürlich die Highlight-Reels, wenn Carlos Alcaraz durch die Beine spielt oder eine Running Forehand aus vollem Lauf Longline am Netzpfosten vorbeispielt. Aber die Punkte, die Matches entscheiden, sind die Aufschläge plus eins, die Returns plus eins, die Punkte, die niemals in einem Highlight Reel am Ende landen, aber das sind eben 60-70% der Punkte eines Tennismatches und die können den Unterschied machen. Und für mich war gestern der Aufschlag eben der Riesenunterschied zwischen einer Pegula und einer Rybakina und deswegen haben wir Jelena im Finale und Pegula ist leider ausgeschieden. Aber ich habe eine Frage an dich, Boris, weil... Du bist ja sehr, ich finde, du bist für mich so der Experte, was Teams und Teamenergie betrifft. Ich finde, du erzählst immer sehr gut darüber, wie so die Chemie stimmen muss im Umfeld, damit dann die Leistung auf dem Platz 100% sein kann. Rybakinas Coach, umstrittener Coach, Stefano Vukov, ist jetzt seit 2 Monaten wieder dabei und seitdem hat sich ihr Spiel stabilisiert. Wie erklärst du das? Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ihre Matches alle kommentiert hier. Ich finde nicht, dass sie spielerisch was dazu gewonnen hat, aber es hat sich auf jeden Fall stabilisiert. Es ist viel solider geworden, sie scheint ruhiger zu sein. Woran glaubst du, liegt es, dass dieser umstrittene Trainer zurückkommt und auf einmal spielt Rybakina wieder um die großen Turniere mit?
Ja, entscheidend ist ja, wie der Spieler sich fühlt. Also wenn der Spieler oder die Spielerin sich mit der Mannschaft, die sie hat, wohlfühlt, wenn die Mannschaft ihr Sicherheit gibt, ihr Selbstvertrauen auch ein gewohntes Umfeld bauen kann, dann kommt die Balance wieder in das Spiel. Und ich glaube, das kann man bei Rybakina sehen. Sie spielt wieder mit Selbstvertrauen, mit einer gewissen Ruhe. Und ob wir den Trainer jetzt gut oder nicht gut finden, ist dann gar nicht spielentscheidend, sondern der Spieler oder die Spielerin muss ihn gut finden, muss sich wohlfühlen. Und also ich finde das ein ganz wichtiges Thema, wie das Umfeld des Spielers ist. Und wenn du mal sagst, Umfeld, da finde ich das Umfeld von Sabalenka also mit dem Freund und der ganzen Mannschaft momentan das Beste im Damentennis. Die haben Spaß neben dem Platz. Man sieht, dass die Trainingseinheiten, sie zeigt auch mal eine private Seite, das sind ja auch Menschen, nicht nur Sportlerinnen oder nur Maschinen, sind auch Menschen. Und ich finde das sehr schön, wie das bei ihr zu sehen ist. Und ich glaube, auch die Mannschaft um Anisimova gefällt mir ganz gut. Da ist auch etwas entstanden dieses Jahr. Ich kann mich noch erinnern, die Tränen nach dem verlorenen Wimbledon-Finale 0-6, die Höchststrafe. Sie hat sich erholt, sie hat US Open dann gut beendet und auch jetzt im Herbst tolles gespielt, aber aufgrund eines familiären, netten, wohlfühlendes Umfelds und das ist ganz wichtig bei den Spielerinnen und Spielern.
Ja, das ist, glaube ich, eine gute Erklärung und genau wie du sagst, am Ende kommt es auf den Spieler oder die Spielerin an und wie sie sich fühlt und das ist bei Rybakina ganz, ganz offensichtlich momentan mit Stefano Vukov an ihrer Seite funktioniert das super. Zwei Worte
darf
noch
ich
zu...
Sag du. Ein Wort, ich meine, ich bin ja ein großer Fan von Coco Gauff. Ja, aus vielen Gründen und ich finde das hervorragend.
Zwei dumme ein Gedanke, Herr Boris. Okay. Ich wollte nämlich genau auf das Gleiche hinaus.
Okay, schieß los. Ladies first, schieß los. Ja.
Nee, gar nicht, sondern ich wollte noch zwei Worte zu zwei weiteren Spielerinnen sagen, zu Coco Gauff und Iga Świątek, die in der Gruppenphase ausgeschieden sind. Coco Gauff war die Titelverteidigerin von letztem Jahr. Sie hatte damals das absolute Rekordpreisgeld mit 4,6 Millionen US-Dollar oder sowas gewonnen. Naja, heute, wie der Dollar steht, Boris, sind das 4 Euro oder so? No offense. Nee, aber sie war die Titelverteidigerin, also ganz offensichtlich spielt sie gut auf der Höhe. Riad liegt auf 600 Höhenmetern, das hat man auch in den ersten Matches gesehen, da flogen die Bälle ganz schön ordentlich durch die Luft. Und Iga Świątek verlor diesen Showdown gegen Anisimova im letzten Gruppenspiel. Ich muss sagen, beide haben aber wirklich positive Seiten gezeigt, mit den Schwächen, die schon über die Saison hinweg auch da waren. Also ich glaube, dass beide mit einer super Intention in die Offseason gehen können, weil das Spiel war gut, es war nicht schlecht, da gibt es jetzt nicht irgendwie so, oh Gott, was mache ich jetzt in der Offseason? Das Spiel war gut, aber die Schwächen, die sich in der Saison über immer wieder gezeigt haben, sind hier durchgekommen und ich finde, sie können da super dran arbeiten. Bei Iga Świątek war es immer noch gegen Anisimova, diese schnellen, harten, flachen Schläge von Anisimova in die Vorhand von Iga Świątek mit dem extremen Griff. Da war sie dann im dritten Satz immer wieder zu spät dran, immer wieder Rahmenbälle und sie kam wieder in dieses Knallen hinein. Wir haben so oft drüber gesprochen, Boris, dass Iga ja ein bisschen anders spielt als die anderen Frauen, genauso wie Coco Gauff. Sie haben halt diesen Topspin, sie haben diese Heaviness auf der Vorhand Und manchmal vergisst Iga Świątek, die einzusetzen. Sie knallt dann mit den anderen mit. Und dann ist sie eben nicht so gut wie eine Anisimova im Knallen, weil das nicht ihr Spiel ist. Und das war genau die Krux in dem Match gegen Anisimova. Es war ein super High-Class, also wirklich auf hohem Level, 3 Sätze, super Match. Aber sie kam in dieses Mitschießen und da ist dann Anisimova ein Ticken besser. Und ich finde, dass sie sich da nochmal mehr besinnt auf ihr Spiel und was ihre große Stärke ist. Und das ist eben diese andere Vorhand und diese andere Rotation, die sie hat. Und bei Coco Gauff war es, das hat man so krass gesehen, die hat einen der besten ersten Sätze gespielt, die ich in diesem Jahr von ihr gesehen habe. Es steht 5-5 im ersten Satz im Tiebreak und sie serviert einen Doppelfehler. Den allerersten Doppelfehler. Und Boris, ich meine, wie oft haben wir schon über Coco Gauffs Aufschlag gesprochen? Ja. Er ist jetzt besser, aber du siehst einfach, dass dieses hundertprozentige Selbstvertrauen im Unterbewusstsein, das ja in diesen Situationen bei 5-5 im Tiebreak rauskommt, das ist noch nicht hundertprozentig überzeugt bei Coco Gauff, sonst würde sie da keinen Doppelfehler machen. Und meine Frage an dich: Lässt sich das mit Technik und Training beseitigen oder ist es inzwischen so eine mentale Achillesferse bei ihr geworden, dass wir uns wirklich Sorgen machen müssen, dass sie gegen die Besten der Welt nicht immer bei 5-5 vielleicht den Doppelfehler dann auspackt?
Ich glaube, es ist keine Frage der Technik, sondern des Selbstbewusstseins. Wenn du einfach, jeder Spieler hat eine Achillesferse, bei ihr ist es dann der zweite Aufschlag oder dass sie auch mal die Vorhand verschlägt, das wird immer irgendwo der Fall sein. Aber an guten Tagen gewinnen sie eben auch die French Open, US Open, sofern sie kann ja Tennis spielen. Für mich ist eine Frage des Selbstbewusstseins, dass sie eben in der Offseason weiter an ihren Schwächen arbeitet und vielleicht dann im Halbfinale in Melbourne das Ass spielt bei 5-5 und eben nicht der Tiebreak. Wir reden hier um Bruchteile, um Sekunden, also es ist keine Schwäche, sondern sie muss einfach im entscheidenden Moment einfach mal diese Schwäche überwinden, den Punkt gewinnen, den Satz gewinnen, das Match gewinnen und dann klappt es auch wieder. Ich habe dir mal ein Beispiel. Ich hatte als einer der besten Aufschläger 1987 den Jips. Ich wusste wirklich nicht.
Das ist nicht dein Ernst.
Ich wusste nicht, wie ich den ersten oder den zweiten vielmehr schlagen konnte. Völliges Selbstbewusstsein verloren. Ich habe mehr Doppelfehler.
Wo kam das her?
Mental. Ich habe plötzlich den Druck gefühlt. Ich wusste nicht mehr so recht, wo stehe ich im Leben, wo stehe ich auf der Weltrangliste. Und also einer der besten Aufschläger wusste nicht mehr, wie er aufschlagen konnte.
Krass.
Und bin dann in die Offseason, habe gesagt, okay, das ist eine Frage der Psyche. Jetzt nicht die Nerven verlieren, einfach weiter diszipliniert dran arbeiten. Und irgendwann kriegst du die Kurve. Und genau so war es. Aber es hat bestimmt ein Jahr oder 18 Monate gedauert, bis ich nicht mehr daran gedacht habe. Das ist ja das Problem von Coco. Sie denkt ja bei 5-5, zweiter Aufschlag, denkt sie, oh Gott, vielleicht mache ich einen Doppelfehler. Und an die gleichen Sachen denkt ja auch ihre Gegnerin. Vielleicht macht sie wieder einen Doppelfehler, wie das letzte Mal. Mhm. Also es muss aus deinem Gedankengut komplett verschwinden. Und das geht leider nur über Blood, Sweat and Tears. Da gibt es kein Geheimnis, sondern du musst dich immer wieder stellen, immer wieder herausfordern, immer wieder versuchen und irgendwann kriegst du die Kurve, wenn du nicht daran zerbrichst.
Das finde ich so krass. Es war am Ende von 87 bei dir dann, also sozusagen gegen Ende der Saison, weil da hattest du, Wimbledon hattest du da nochmal gewonnen, oder? 87?
Nee, Wimbledon habe ich nämlich da in der dritten Runde verloren.
Ah,
und da ist mein ganzes Selbstbewusstsein im Keller. Ich habe 85, 86 gewonnen, 87 dann verloren.
Gegen wen? Weißt du es noch?
Gegen Peter Doohan habe ich verloren. Also
Dem schicken wir eine Stinkbombe.
Australischer Qualifikant, Gottheim im Selig, er lebt leider nicht mehr. Und da ist plötzlich mein ganzes Gerüst, Tennis, Know-how, Selbstverständnis in den Keller. Und es hat ein Jahr gedauert, bis ich mich wieder davon erholt habe. Also es kann jedem passieren. Es gibt Spieler, die können sich nie erholen. Mhm. Es gibt einen argentinischen Spieler namens Rios, sagt dir vielleicht was.
Der kam
nie wieder zurück. Also es gibt auch Spieler, die erholen sich nicht. Aber ich glaube, dass Coco Gauff aus anderem Holz geschnitzt ist und sie einfach Wege und Mittel findet, diese Achillesferse zu überwinden, aber es kann jedem passieren.
Das finde ich so krass und das ist für mich das faszinierendste Sportphänomen, was ich kenne, denn es gibt so ein bisschen im Golfschwung und es gibt es bei den Turnerinnen, da wird es Twisties genannt und es ist immer eine Bewegung, die quasi aus dir herauskommt. Also ich habe so ein paar Sachen drüber gelesen, weil ich das so spannend fand. Ich hatte das zum Glück nie, aber es ist quasi, es muss eine Bewegung sein, die du selbst initiierst. Also wenn du auf was reagierst, kannst du nicht von Jips sprechen, sondern es ist wirklich dieses über den Bock springen, aufschlagen, ja, den Golfschwung ansetzen. Und ich finde das so faszinierend. Und eine Frage noch, hast du technisch dann irgendwie rumgemodelt an deinem Aufschlag oder bist du einfach dabei geblieben und hast Wiederholungen gemacht und an deiner, quasi an deinem Selbstbewusstsein gearbeitet?
Natürlich fängt man an mit der Technik, dass man den Ballwurf verändert, die Platzposition, mhm, die Fußposition, vielleicht auch die Schulter anders bewegt, den Arm anders laufen lässt. Aber letztendlich ist es eine Frage der Psyche. Weil wenn du bis 5 beide im Tiebreak im ersten Satz kein Doppelfehler servierst, mhm, ist ja der Schwung gut, ist ja der Aufschlag an sich gut. Ne? Wenn du so und so viel Asse gemacht hast, dann liegt es ja nicht am Aufschlag, sondern an deiner Gedankenwelt, an der sogenannten Psyche. Und daran muss man eben auch arbeiten. Das sind auch Wege und Mittel, wie man eben die Psyche stärken kann, die Konzentration. Es gibt Konzentrationsübungen, weil Tennis ist Körper, Geist und Seele. Also es ist alles, braucht man, um einfach das perfekte Tennisspiel zu haben. Es gibt im Jahr vielleicht 4-5 Spiele, die sind perfekt. Der Rest ist Arbeit, das muss man auch mal akzeptieren. Und man hofft aber dann im Finale das beste Spiel zu spielen, weil man dann in der Regel immer gegen den stärksten Gegner kommt.
Ja, also super, super spannend, Boris. Dein Einblick da in die kurz dauernden Jips bei dir und wie das sich dann auch auf einen der besten Aufschläger der Welt auswirkt. Also wirklich Wahnsinn. Noch ein paar Worte apropos Selbstbewusstsein, nämlich noch ein paar Worte zu der Nummer 1 der Welt, Aryna Sabalenka, die wirklich allein über ihr Selbstbewusstsein und die Selbstverständlichkeit, in den wichtigsten Momenten ihr bestes Tennis zu spielen, hier bis ins Finale durchmarschiert ist, noch kein Match verloren hat. Es war wirklich gegen Goff in diesem ersten Satz, wo Coco Gauff am absoluten Maximum ihrer Möglichkeiten spielte und gestern gegen Anisimova, die sie im zweiten Satz wirklich vom Platz geschossen hat. Hat Aryna Sabalenka dann, wenn sie Breakball hinten hat, wenn sie das Break sich fängt, ihr Spiel nochmal ein Niveau nach oben gepusht? Und das ist so dieses Faszinierende. Vielleicht kannst du davon auch nochmal erzählen, als du in deiner besten Phase warst, als du die Nummer 1 der Welt warst. Du siehst diesen Zweifel bei einer Goff, der bei 5 beide in den Aufschlag sich einnistet. Da siehst du das genaue Gegenteil bei Aryna Sabalenka, die dann bei 6-5 einen ersten Aufschlag mit 180 raus auf die Linie serviert und dann so eine Rückhand-Longline wegspielt, als wäre es der leichteste Schlag der Welt. Mhm. Dabei war der gar nicht so leicht, der war relativ tief und schnell, aber die spielt es weg, als wäre es 15 beide im ersten Spiel, im ersten Satz. Und vielleicht kannst du nochmal so uns einen Einblick geben, wie sich das anfühlt, wenn du wirklich on top of the world bist, du weißt, du bist der beste Spieler der Welt und wie sich das dann anfühlt, in diesen engen Situationen auf dem Platz zu stehen.
Also es ruht oder es basiert alles auf dem Glauben, auf die eigene Stärke, dass man überzeugt ist, dass man gut genug ist, in den kritischen Phasen die Nerven zu behalten. Und genau das weiß der Gegner auch. Tennis ist ja ein Zweikampf. Ich muss ja dem Gegner projizieren, dass ich mental so stark bin, dass ich gerade in den kritischen Phasen keinen Fehler mache. Du kannst mich gerne passieren oder du kannst einen Ass machen, aber ich mache keinen Fehler. Mhm. Und das projizierst du, das den ganzen Satz auf den Gegner, wenn du gut bist, ne? Wenn du auch die Arbeit geleistet hast. Wenn du, jetzt Sabalenka hat dieses Jahr große Matches gespielt und die meisten wichtigen ja auch gewonnen. Das ist auch ein Aufbau des Selbstbewusstseins, des Selbstverständnisses, dass ich einfach gut genug bin in dem Moment. Und der Gegner weiß das ja auch. Deswegen, also es geht immer, es ist ein Zweikampf und deswegen muss man auch immer als Gegner oder als Spieler per se auf die andere Seite des Netzes schauen, weil du musst ja nur besser sein wie der Spieler. Du musst ja nicht immer dein bestes Tennis spielen, sondern du musst nur besser sein wie der Gegenüber und der hat auch die Zweifel und der kämpft auch und der hat auch Diskussionen mit der Bank oder mit seinem Betreuerteam und das musst du alles beobachten und wenn die dann Ende des Satzes lauter werden, dann weißt du, dass er von der Konzentration und dem Selbstverständnis etwas schwächer ist und den Moment musst du ausnutzen. Also Tennis ist ja nicht so, dass du mehr Punkte gewinnen musst, sondern die entscheidenden Punkte. Und das sind im Tiebreak oder oft dann am Matchball oder am Ende des Matches, da musst du nervenstärker sein wie dein anderer. Das ist so ein ganzer Aufbau über das gesamte Match, im Idealfall über das gesamte Jahr.
Ja, das vergessen viele, also selbst die Besten, ne, vielleicht nicht die Allerbesten, vielleicht nicht die Super-Champions wie Novak Djokovic, aber ich finde, selbst bei den richtig, richtig, richtig guten Topspielern sieht man das, dass sie manchmal vergessen, auf die andere Seite zu
ganz
gucken
genau.
Und somit sich selbst beschäftigt sind. Und deswegen sind eben dann doch die Trainer und Trainerinnen an der Seite wichtig, weil manchmal schaffen die es dann doch von der Seite so ein kleine Schnipsbewegung zu machen und so nach dem Motto, hey, wach auf, guck mal rüber, der andere hat auch körperliche Probleme oder der hat auch gerade eine feste Muskulatur.
Ganz
und,
genau.
Und ich finde, das sieht man häufig wirklich auf dem allerhöchsten Niveau, dass selbst die vergessen, manchmal rüber zu gucken.
Ja, und gerade auch, wie so große Matches anfangen. Ne? Viele Matches werden in der Umkleidekabine gewonnen oder verloren. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, sonst wird das alles zu lange. Aber bei den ganz bei den ganz großen Spielen siehst du, wie ein Topspieler auf den Platz kommt, der überzeugt ist von seiner Stärke und wie einer auf den Platz kommt, der eben nicht überzeugt ist von einer Stärke. Das siehst du an der Körperhaltung, an der Schulter, der Kopf geht runter und dann steht es eigentlich schon 15-0, der den Kopf nach oben trägt oder wie die ersten Spiele laufen. Das kann man als besserer Spieler sofort erkennen, dass ich momentan psychisch einfach besser bin und nutze das aus und irgendwie das Break bekomme und somit den ersten Satz rauslaufe. Und so ist das auch oft am Ende des Matches. So dieses Angst vom Gewinnen. Es gibt viele Spieler, die halten mit einem vermeintlich besseren und dann steht es 4-5 beide und du wartest nur drauf, wie der vermeintlich Schwächere dann einen gleichen Fehler macht, den Volley verhaut oder den Doppelfehler, weil er eben Angst vorm Gewinnen hat. Das gibt's auch. Ne? Und also es gibt Trainingsweltmeister und es gibt eben Matchweltmeister, die spielen
richtige
Weltmeister und die spielen im entscheidenden dritten Satz im Tiebreak dann ihre besten Punkte. Wie Sabalenka, die haut den Aufschlag dann raus und die haut die Rückhand Longline, weil es für sie ganz normal ist. Sie hat keine Zweifel.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Also es war ein super, super, super erfolgreiches Turnier der WTA-Finals. Das Finale steht noch an in dem Moment, wo wir sind so 2,5 Stunden weg, wir nehmen gerade auf. Vielleicht nehme ich noch mal eine kleine Sprachnachricht auf, die wir hinten dranhängen, Boris, nachdem ich es kommentiert habe.
Okay.
Aber wir sind ein bisschen in Zeitverzug, denn jetzt gerade in diesem Moment um 14 Uhr hat Carlos Alcaraz den Platz schon betreten beim ATP-Final in Turin, beim letzten Turnier für die Männer des Jahres. Und auch da sind natürlich die 8 besten Spieler vor Ort. Und gib uns mal deine Einschätzung, was du denkst, wer am stärksten ist, wer sich vielleicht Sorgen machen sollte, wer dich vielleicht auch beeindruckt hat in den letzten paar Wochen im Hinblick auf die Finals in Turin. Denn da wurde ja wirklich nochmal richtig geackert, um sich die letzten Plätze in Turin buchen zu können.
Ja, bevor ich damit anfange, will ich auch nochmal hier das Damen-Tennis und die Popularität loben. Also, es geht auch ein bisschen Preisgeld im Finale von Riyadh. Es ist das höchst dotierte Frauenmatch aller Zeiten. Was gewinnt denn die Siegerin und was bekommt denn die Finalistin? Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, wie hoch dotiert Damen-Tennis ist.
Ja, das fand ich übrigens super. Gestern wurde, ich habe mich schlapp gelacht, gestern wurde Aryna Sabalenka gefragt, ob sie schon shoppen war, denn sie ist eine große Shopperin. Und dann sagte sie, ja, nee, noch nicht. Aber wenn ich hier das Turnier gut abschließe, dann zwinge ich meinen Freund mir, der ja auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann ist, dann zwinge ich meinen Freund dazu, mir eine Handtasche bei Hermès zu kaufen oder irgendeiner Marke, ich weiß es gar nicht.
Ja.
Und ich saß da und dachte mir, Girlfriend, wenn du hier das Finale gewinnst, verdienst du 5,5 Millionen US-Dollar. Ich glaube, du kannst dir 15 dieser Taschen alleine kaufen.
Genau.
Dafür brauchst du keinen Geschäftsmann an deiner Seite.
Ja.
Weil genau wie du sagst, es ist das letztes Jahr, ich habe es vorhin erwähnt, Coco Gauff hat bis dahin das allerhöchste Preisgeld bei einem Turnier jemals für eine Frau gewonnen. Es war, glaube ich, 4,6 Millionen US-Dollar. Und wenn Aryna heute das Finale gewinnt, weil sie kein einziges Match in der Gruppenphase verloren hat, ich glaube, das Gleiche gilt auch für Rybakina. Ja, sie hat auch alle 3 gewonnen. Also beide, egal wer heute gewinnt, hat die Chance auf 5,45 oder 5,5 knapp Millionen US-Dollar. Und ich bin mir sehr sicher, also ich habe selbst keine Hermes-Handtasche, Boris, aber ich bin mir sehr sicher, dass 5,5 Millionen Dollar ausreichend sein werden für mehrere Hermes-Handtaschen.
Ta-da. Sie muss dann ihren Freund quasi nicht fragen und ihre Überkinder auch nicht. Deswegen, Frauen können auf eigenen Füßen stehen, sie brauchen nicht die Männer, um sich schöne Handtaschen zu kaufen. Na, das finde ich gut.
Vielleicht sollte er sie fragen, ob sie ihm was kauft. Weißt genau. Du?
Nein, aber auch mal erwähnenswert eben, wie populär Frauentennis mittlerweile ist. Da geht es um richtig viel Preisgeld. Die Besten der Welt sind schwer vermögende junge Spielerinnen. Und das ist auch gut so. Ne?
Ja, also. Genau. Also die Frauen, die stehen auf stabilen Beinen.
Genau.
Stehen auch die Männer auf stabilen Beinen, ist die Frage. Oder werden wir zum x-ten Male in dieser Saison ein Sinkeras-Finale in Turin erleben?
Also die große Frage ist, wer qualifiziert sich denn noch alles dafür? Also auf den Bildern in den letzten Tagen habe ich nur 6 Spieler gesehen. Soweit ich informiert bin, spielen 8 Spieler das ATP-Finale. Warum? Musetti gegen Djokovic spielt heute im Finale in Griechenland. Wenn Musetti gegen Djokovic gewinnt, dann hat er sich qualifiziert. Djokovic hat mir vor ein paar Tagen, wir haben ein paar Themen gesprochen, gesagt, also er weiß noch gar nicht, ob er überhaupt Turin noch spielt. Also dann entsteht da auch ein freier Platz.
Wann war das, Boris?
Wir haben gesprochen vor 4, 5 Tagen. Er fand sich körperlich noch nicht fit, hat so ein paar Wehwehchen gehabt und so. Und er wollte erstmal schauen, wie fit er sich fühlt. Das ist im Finale. Aber er spielt das Finale heute Nachmittag. Und er müsste dann am Montag schon das erste Spiel der Round Robin in Turin spielen. Also nur ein Tag Erholung für einen 38-Jährigen. Also das sind für mich auch Fragezeichen. Oshie Al-Yassim ist schon in Turin. Nämlich wenn Musetti verliert, dann ist er automatisch qualifiziert. Und ist dann auch im Einsatz. Also da ist es noch nicht ganz sicher, wer denn die ersten 8 sind. Deswegen fangen wir mal vorne an. Du hast angefangen, Alcaraz. Also, Alcaraz ist momentan...
Und nur vielleicht, Boris, bevor du weiter die Liste durchgehst. Momentan ist zwischen Musetti und Oshie Al-Yassim 8. Platz. Musetti in diesem Moment, vor dem Finale in Athen, 9. Platz. 5 Punkte sind gerade zwischen den beiden. Doch, der eine hat, glaube ich, 4.855, der andere hat 4.850. Also 5 laue Pünktchen. Eigentlich hätte Oshie Al-Yassim irgendwo in Futures spielen können und 5 Punkte noch einsammeln können, so ungefähr.
Stimmt.
Also so eng sind die sind gerade die Eventualitäten bei diesem letzten paar Plätzen, die es noch gibt. Aber mach weiter bei Alcaraz.
Ja, da könnte ich mir fast auch mal von wegen, warum ist das so? Gibt es denn so viele Turniere in Folge? Warum spielt dann Musetti und Djokovic heute noch ein Finale in Griechenland, obwohl das ATP-Finale in Turin, also der Highlight der ATP-Tour, findet ab Sonntag statt? Mhm. Insofern ist das, sage ich, von der Planung auch nicht optimal. Wie soll denn der Fan da mitkommen? Der weiß ja gar nicht, welche Gruppe, welche Tickets, wen will ich sehen, weil die Top 8 ja noch gar nicht feststehen. Also.
Ja, sie hätten, ganz ehrlich, sie hätten den, es wäre blöd für Musetti gewesen, aber sie hätten eigentlich den Abschluss letzte Woche machen sollen. Ja. Weil wenn du weißt, ich glaube, die Auslosung war vor 2 Tagen, am Freitag, Donnerstag war die Auslosung um 12. Und wenn da noch die Möglichkeit besteht, dass sich jemand anderes reindrängt, dann kannst du eigentlich nicht da schon die Auslosung machen. Und wie du sagst, dann in allen offiziellen Pressefotos dann so 4,5 Spieler da haben, vielleicht noch so die Hand von Oshie Al-Yassim, weil es ist nicht sicher, wer es denn am Ende reinschafft. Das kannst du ja lösen, indem du einfach sagst, Cut-Off ist am X November, weißt du, am 5. November, das letzte Turnier, was zählt, ist Paris, ATP 1000, das ist das letzte Turnier, was zählt, wenn du dich bis dahin nicht qualifiziert hast, Pech gehabt. Aber gut, ja, das vielleicht für die nächsten Jahre, können sie da nochmal ein paar Anpassungen vornehmen.
Nee, aber das ist schlecht für die Spieler, weil du stellst dich auch als Spieler ein, gegen wen spiele ich jetzt morgen oder übermorgen?
Genau, ja.
Und eben auch schlecht für die Fans, gerade für die Tickets. Schaue ich mir lieber Djokovic an oder Oshie Al-Yassim oder Musetti? Ist natürlich ein Riesenunterschied auch für den Fan.
Und auf jeden Fall Djokovic.
Da muss ich die ATP noch für einen besseren Plan, glaube ich, einigen, weil das ist schlecht für alle Beteiligten. Aber interessanterweise geht's auch noch um die Nummer 1. Sinner und Alcaraz, ist kein Antrag, kommt da mehr in Frage. Das heißt, Alcaraz ist momentan auf der 1. Obwohl Sinner, also alles ein bisschen kompliziert auf der Rangliste, und da geht's darum, dass man Punkte vom Vorjahr verteidigen muss, dann gewinnt man auch neue Punkte auf dem ATP-Finale Turin, die verliert man aber, bevor das Turnier losgeht. Also ich will nicht die Leute mehr verunsichern, als es eh schon ist, aber Fakt ist, wenn Alcaraz seine 3 Gruppenspiele gewinnt, dann ist er die Nummer 1 am Ende des Jahres. Wenn Alcaraz 2 von den 3 gewinnt und ins Finale kommt, dann ist er auch die Nummer 1 am Ende des Jahres, was er schon mal 2022 erreicht hat. Also Sinner ist abhängig von der Form von Alcaraz. Erstmal so. Auf der anderen Seite muss Sinner alle Gruppenspiele gewinnen und auch das Turnier, um die Chance zu haben, dann Alcaraz einzuholen. Also es ist ein echter Zweikampf und ich meine, das ist wunderbar. Das ist die Ideallösung vor einem ATP-Finale, dass eben noch 2 Spieler die Chance haben auf die Nummer 1. Sinner war die 1.
Ja, und ich fand es so interessant, nur um deinen Punkt noch zu unterstreichen, Boris, ich fand es so interessant, Jannik hat ungefähr seit 4 Wochen erzählt, ich achte da gar nicht drauf, ich versuche da mich nicht drauf zu konzentrieren. Brudi hat 18 Turniere hintereinander gespielt, das haben wir noch nie bei Jannik Sinner gesehen, mit so halb gebrochenem Rücken und halb humpeln geht er von Wien nach Paris, nach, keine Ahnung, Bulgarien. Genau. Und er ist ja sonst, wir haben auch häufig drüber gesprochen, derjenige, der seinen Turnierplan extrem präzise voraus schauend plant und jetzt spielt er auf einmal, ist er zum Vielspieler mutiert. Also ich glaube, der hat die Nummer 1 schon irgendwo im Hinterkopf drin.
Da hast du vollkommen recht, er hat Peking, Shanghai, Six Kings, Wien, Paris in Folge gespielt, was er noch nie gemacht hat, aus genau diesem Grund. Ja. Und Alcaraz hat auch hinzugegeben in den letzten Tagen, dass er eigentlich schon seit dem Wimbledon-Finale dran denkt, das Jahr wieder als Nummer 1 zu beenden. Bis vor 2 Wochen klang das noch so, nein, ich spiele, weil ich Spaß habe am Tennis und Paris ist meine Reise wert. natürlich wollen die Spitzensportler hier der Beste der Welt sein Ende des Jahres. Das ist so die Krönung überhaupt und es ist schön, dass jetzt beide auch ehrlich sind und es tut ja auch dem Sport sehr gut. Also es geht noch um alles in Turin, aber was machen die anderen? Ne? Wer? Shelton ist zum ersten Mal dabei, was mich freut. Wir haben ja am Anfang des Jahres Lobeshymnen über den Amerikaner losgelassen. Er hat es uns zurückgezahlt, ist die Nummer 5 der Welt. Also das kann man echt sehen lassen. Ich glaube auch da geht die Tendenz eher nach oben, dass er nächstes Jahr noch besser wird, was ich ihm wünschen würde. Taylor Fritz hat unsere Prognosen auch bestätigt, ist auch, ich glaube, die Nummer 4 oder 6, 6 ist er, glaube ich. Irgendwo.
Ja.
Hat auch seine Form vom letzten Jahr bestätigt, war letztes Jahr im Finale von Turin. Alex de Minaur, also für mich so ein bisschen die Wundertüte, weil ich meine, körperlich ist er unterlegen, aber ein Herz eines Löwen, läuft für 2, macht alles richtig. Der ultimative Profi hat sich auch verdient für das ATP-Finale jetzt in Turin qualifiziert. Ja, und dann die letzten beiden sind eben offen. Deswegen, das ist alles eine Frage jetzt von den nächsten 18 Stunden, wer sich qualifiziert und wer eben dann spielen will. Aber lass uns doch mal über unseren Lieblingstennisspieler Sascha Zverev was sagen. Also erstmal vorneweg. Ich glaube, wir sollten ihn öfters sportlich kritisieren und so ein bisschen provozieren und reizen, weil er hat jetzt in Wien und Paris vielleicht die beiden besten Turniere seit langer Zeit gespielt. Also ich mache das ja nur, und vielleicht du auch, ich mache nur bei Spielern, die ich respektiere und vielleicht sogar mag. Das habe ich als Trainer schon gemacht, mit Djokovic, mit Rune, auch als Head of Men's Tennis habe ich Spieler, wenn ich meinte, die könnten noch mehr aus sich herausholen, habe ich sie immer ein bisschen gepiesackt. So. Immer so ein bisschen mit dem Finger in die Bauchhöhle oder einfach so mit der Finger in die Wunde, weil ich das erkenne und weil ich einfach will, dass sie besser spielen. Ich will, dass Sascha Zverev das Turnier in Turin gewinnt. So. Und ich tue alles in meinen Möglichkeiten und er hat auch wunderbar drauf reagiert. Und für uns wäre es die beste Lösung, wenn wir das Finale in Turin kommentieren könnten zwischen Alcaraz und Zverev, weil dann hätte der deutsche Tennissport gewonnen. Ne? Also so sehe ich das. Aber ein Wort zu Zverev. Er hat Wien im Finale knapp gegen Sinner verloren. Er hat das Viertelfinale gegen seinen Angstgegner Medvedev nach Abwehr von 2 Matchbällen gewonnen und war dann natürlich im Halbfinale gegen Sinner platt und das Ergebnis muss man gar nicht erwähnen. Er hat das Finale, das Turnier schon 2-mal gewonnen. Also es steht für mich überhaupt kein Grund oder Zweifel, warum kann er nicht das 3. Mal gewinnen. Er ist so der Fackelträger der Generation, die hätte besser werden können. So, ich rede Tsitsipas, Medvedev, Rublev, die sind alle ungefähr gleich alt. Medvedev hat einen Grand Slam gewonnen, Zverev noch keins. Aber er sieht auch, dass eben so der Nachwuchs, die jüngeren Spieler konstant gut besser werden und so weiter. Deswegen finde ich es gut, dass er immer noch da ist. Aber er ist natürlich jetzt körperlich an seiner Grenze. Er klagt seit langer Zeit über Rückenschmerzen. Er war, glaube ich, auch beim Arzt in München, der ihm am Sprunggelenk operiert hat. Er hat sich wohl so ein bisschen den Fuß vertreten, gab es wohl eine Schmerzspritze. Also was ich so in den letzten Tagen aus dem Trainings von den Trainingsbildern sehe, ist er von außen betrachtet, glaube ich, fit genug hier auch gestärkt ins Turnier reinzugehen. Wie sind so deine Einschätzungen über Sascha Zverev?
Ja, also ich finde auch, also ich habe mehrere Matches von ihm gesehen, nicht alle, aber mehrere Matches von ihm in Wien und Paris gesehen. Und für mich war wirklich das tollste Match, das ich von ihm in diesem ganzen Jahr gesehen habe, das Match gegen Medvedev. Und aus zwei ganz spezifischen Gründen. Er hat katastrophal angefangen, Sascha, und gegen den Angstgegner man hat schon gesehen, er hat keine Lust, wieder diese Ping-Pong-Wand von Medvedev, wo der Ball jedes Mal wieder, weißt du, wie in diesem, erinnerst du dich, ich glaube in den 90er Jahren gab es dieses Computerspiel, was so tennismäßig war, aber es war nur so eine Wand, die hin und her ging und den Ball immer so plopp, plopp zurückgespielt genau. hat. Genau. So ist es bei Medvedev und der beruhigt ja dann auch das Spiel wie mit so einem richtigen Moonball kann man ja fallen. Das ist echt wie so ein Mondball, wo er dann so ohne jeglichen Spin und Geschwindigkeit den Ball reinspielt, aber so schnell ist und gleichzeitig auch so eine Antizipation hat, dass er dann an den nächsten trotzdem irgendwie drankommt. Und Sascha war im ersten Satz total ungeduldig, ist ständig ans Netz gerannt. Das war auch so ein bisschen die Taktik. Fand ich nicht schlecht, weil er wollte mal was anderes ausprobieren. Er hat viel Surfen-Volley eingebaut, hat nicht funktioniert. Und dann hat er eben den Kopf nicht in den Sand stecken lassen im zweiten Satz, sondern hat dann die Netzangriffe im bisschen zurückgefahren, nicht komplett, ist immer noch häufig ans Netz gekommen für seine Verhältnisse, aber ein bisschen zurückgefahren, mehr Geduld gefunden und das Match gedreht. Und für mich das bezeichnendste Spiel des gesamten Matches und auch jetzt der Karriere von Sascha Zverev auf irgendeine Art und Weise war dieses, du hast es eben erwähnt, 4-5 im dritten Satz, zwei Matchbälle abgewehrt. Zu den zwei Matchbällen, Sascha war der deutlich aggressivere Spieler im dritten Satz und er ist voll auf seine Vorhand draufgestiegen und hat die zweimal einen Millimeter neben die Linie seitlich gespielt. Deswegen hatte Medvedev dann 15-40. Und Sascha hat sich davon nicht verunsichern lassen, was wir nämlich in der Vergangenheit häufig gesehen haben, dass er dann die 5 Meter hinter die Linie geht, dann anfängt, den Ball nur noch reinzurollen, sondern er ist weiter draufgegangen und wehrt beide Matchbälle mit Winnern ab. Ein super Aufschlag, ein Vorhand krachend weggespielt, noch eine Vorhand krachend weggespielt, Aufschlag gehalten und dann im Tiebreak weiter aggressiv, einfach der bessere Spieler gewesen. Das fand ich super beeindruckend und für mich auch ein Grund, warum ich glaube, dass Sascha auf jeden Fall mindestens bis ins Halbfinale kommen wird. Und generell, Sascha mag es in der Halle zu spielen.
Genau.
Viele seiner größten Erfolge sind in der Halle passiert oder in hallenähnlichen Zuständen. Wir denken an die Australian Open, da sind fast alle Plätze halb überdacht. Da nicht wegen Regen, sondern weil die Sonne so stark ist. Deswegen haben die Plätze immer so ein bisschen Dach. Und das ist für Saschas Aufschlag einfach die perfekte Einstellung der Modalitäten so ungefähr, weil er dann bei 80% erste Aufschlagsquote ist. Und das ist ja fast unspielbar bei 215, 220 km/h. Das zu seinem Spiel. Deswegen glaube ich, dass er wenn er fit ist, wie gesagt, ein sehr gutes ATP-Final spielen wird. Die andere Sache, ich weiß, dass du so ein bisschen Backlash bekommen hast für die letzten Sachen, die du gesagt hast über Sascha. Zum einen finde ich, dass du würdest dir und als Experte Unrecht tun, wenn du anfängst, deine Worte weicher zu münzen, nur um irgendwie ihn oder seine Fans nicht zu beleidigen. Das ist das eine. Aber das andere, was mir ganz wichtig ist, was ich sagen wollte, ich arbeite für viele internationale Medien, amerikanische, australische, wie die teilweise über Sascha Zverev reden. Da ist das, was du sagst, wirklich in absolute Wolle gepackt. Und ich finde, dass du immer noch mit viel Empathie für ihn sprichst. Und ich glaube, da wollte ich mal eine Lanze für dich brechen. Ich glaube, auch in der Kritik merkt man immer noch eine große Zuneigung von dir zu Sascha. Und vielleicht kommt es daher, dass ich, wie gesagt, für internationale Medien arbeite und höre, wie manchmal Jim Courier oder auch andere über Sascha sprechen. Ja. Und da werden die Worte ganz schön viel härter gewählt. Und ich bin dann immer so die Alexander Zverev-Verteidigungswall, die Deutsche, weißt du, die dann wie dieses, wie Medvedev hin und her rennt und versucht, ihn in Schutz zu nehmen. Das fühle ich mich dann auch in der Verpflichtung. Aber nur als Vergleich, da sind deine Worte bei weitem nicht so hart und schneidend, wie es international teilweise ausgeführt wird.
Nee, das ist schön, dass du das sagst. Es geht ja auch oft um nur die Überschriften. Die sind halt teilweise
das ist
aus
halt,
dem...
Das nervt mich das sowieso.
Das ist scheiße. Ganz
ehrlich,
also, sorry, dass
eine
ich das Wort
Sache, jetzt. Eine Sache für alle, die kommentieren. Ja. Und ich rede nicht über unseren Podcast. Ich rede generell. Hört bitte auf, eine Instagram-Kachel zu lesen und dann dazu einen Kommentar abzugeben. Lest entweder den kompletten Zeitungsartikel oder hört den gesamten Podcast. Und wenn ihr dann immer noch denkt, dass es zu hart war, dann geht ihr hin und schreibt, ich fand, es war zu hart, weil ABC. Aber irgendwo eine random Überschrift zu lesen und dann sich darüber auszulassen, das finde ich echt nicht gut, weil das macht auch unser... Ich rede, wie gesagt, nicht über Tennis, sondern insgesamt gesellschaftlich macht es den Diskurs komplett kaputt, weil du ständig darüber nachdenken musst, was könnte aus meinem 10-Minuten-Satz rausgenommen werden. Und da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja offen sprechen miteinander. Und ich glaube, das finde ich extrem wichtig, dass man sich versucht, wenigstens die gesamte Aussage anzuhören oder anzusehen. Und dann finde ich, ist es absolut gerechtfertigt, hinzugehen und zu sagen, ich finde das ganz anders. Ich habe da eine ganz andere Meinung. Und das ist der Grund, warum das so ist.
Nein, das ist schön, dass du das sagst. Aber es ist auch ein Generationsproblem, dass wir einfach uns nicht mehr die Zeit geben, auch gerade die jungen Menschen sich die Zeit geben, auch mal so ein bisschen inhaltlich versuchen mitzugehen, was hat er nun gesagt oder was anstatt nur über die Überschrift zu gehen und eben auf die nächste Seite zu swipen. Das ist ja leider so. Und auch Sascha ist eben Teil dieser Generation. Also ich weiß nicht, wer da immer im Umfeld ihm da was reinsingt oder nicht. Also entscheidend ist auch mal selbst das Ganze zu lesen, weil also ich sehe mich hier als Tennisjournalist oder Tennisexperte und wenn jemand einen Doppelfehler serviert, kann ich sagen, es war ein Ass. Würde ich mich unglaubwürdig machen. Ich bin bei dir, wenn es respektlos ist oder grenzenlos, das geht nicht, aber das habe ich nie bei keinem Spieler gemacht, aber ich muss das kritisch, positiv kritisch sehen, wenn einer meines Erachtens zu weit hinter der Grundlinie spielt oder zu passiv oder einfach taktisch falsch spielt, dann ist das mein Job, der Öffentlichkeit zu sagen, wenn ich gefragt werde, wie denn meine Meinung ist. Das werde ich auch weiterhin tun, weil sonst würde es mich ja als Tennisexperte schon lange nicht mehr geben. Also ich bin keiner, der immer nach dem Wind geht und mal guckt, was gerade ankommt oder nicht, sondern ich habe ein Auge, ich habe ein bisschen Erfahrung, ich habe ein bisschen was gewonnen als Spieler und Trainer und meine, das sagen zu dürfen, was ich tue.
Ja, ich bin auch froh, dass du das machst, weil ich bin ja ein totales Weichei. Ich bin ja immer so voller Liebe für alle Spieler. Und es ist nicht mal gespielt, sondern ich fühle immer so extrem mit. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich eben das nie geschafft habe, diese Erfolge, die manche der Spieler und Spielerinnen, über die wir ja reden, haben. Und ich weiß, wie es ist, wenn man dann in dieser Position steckt. Und du als großer Champion unseres Landes hast, nicht nur unseres Landes, sondern generell der Tenniswelt, in der Tennishistorie, hast du natürlich nochmal diesen extra Blick, diese extra 10%, wie dünn die Luft tatsächlich da oben ist und was es eben braucht, um den letzten Schritt zu gehen. Deswegen bin ich sehr froh, dass du an meiner Seite bist. Ich werde Sascha immer verteidigen. Ich glaube, das ist so meine Rolle. Ich bin die Ping-Pong-Wall Medvedev hinten, die den Schutzwall aufbaut. Das ist einfach so, keine Ahnung, da liegt er mir zu am Herzen. Aber ich glaube, das ist mir wichtig, dass die Leute wissen, dass wir immer mit viel Zuneigung und Liebe für Sascha sprechen, auch wenn du manchmal vielleicht ein paar kritische Worte findest.
Nein, das ist auch schön, dass du das sagst, aber es ist unsere Aufgabe, ne? Also wenn wir immer nur über alles ist so Sonnenschein und schön und heitel, dann muss man mich oder uns nicht engagieren. Deswegen freue ich mich, in ein paar Tagen mit dir in Turin eben diese Matches zu kommentieren. Du auf deine Art und Weise, ich auf meine Art und Weise und hoffentlich gefällt es dem Zuschauer.
Ja, ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, du wirst mir über den Mund fahren, wenn ich zu sehr babbel und ich nicht zu deinen Analysen komme. Was erwartest du vielleicht nochmal, das wird sich erledigt haben, Musetti gegen Djokovic, glaubst du Musetti, und das nochmal vielleicht kurz im Nebensatz, Musetti hat gestern 2 Matchbälle gegen Korda abgewehrt, also dann wäre, ich glaube, Ogier Aliassime war gestern der größte Korda-Fan aller Zeiten und hat wahrscheinlich gestern Nacht in Novak Djokovic Bettwäsche geschlafen, denn er wird sehr darauf erpicht sein, dass Novak heute das Finale gewinnt, und Novak hat wahnsinnig gut gespielt. Klar, er hat nur 2 Matches gespielt, weil er im ersten Runde einen Freilos hatte. Dann hat er gegen Janne Kampfmann gespielt und gegen Borges. Aber der war schon richtig, richtig gut. Was glaubst du, Musetti oder Ogier Aliassime hat den 8. Platz? Und was tippst du, werden wir Novak Djokovic in Turin sehen? So deine, vom Gefühl.
Ja, also für mich ist die entscheidende Frage wirklich Djokovic. Ich würde ihn gerne nochmal in Turin sehen, weil so eine Legende, ewig spielt er nicht. Und auch, ich glaube, das schnelle Halbfinale tat ihm gut, weil er eben auch Kraft gespart hat. Also ich glaube, Djokovic gewinnt. Und ich glaube, dass deswegen Musetti sich nicht qualifiziert und Ogier Aliassime. Mhm. Aber ich bin noch nicht sicher, ob dann eben Djokovic in Turin spielt. Weil ich frage, wie fühlt er sich? Also das ist noch, aber vorneweg habe ich gehört, der ist nach Griechenland gezogen. Das ist für mich die übergeordnete Botschaft. Er hat sich wohl im September entschieden, mit seiner Familie nach Griechenland, ich weiß genau wo, wirklich da umzuziehen, also von Belgrad, von Serbien weg. Das hat viele Gründe, sportlich, politisch, private Gründe. Und deswegen war es ihm auch wichtig, dass er in seiner neuen Heimat auch eine gute Figur abzumachen. Und er lernt jetzt auch, man glaubt es kaum, Griechisch sprechen. Also das wäre dann die 9. Sprache, die er könnte. Aber er macht sich da gerade gut. Und ich sehe ihn übrigens beim Davis Cup Finale in Bologna, weil wir werden einen Erinnerungsmoment haben für Niki Pilic. Novak spricht ja immer offen, dass es so sein Tennisvater war, und er war unglaublich emotional nach einem Match, als sie da schöne Bilder von Niki gezeigt haben. Also gibt's dann eine Schweigeminute, sozusagen eine Trophäe überreicht an die Frau Pilic, Mia, und die Tochter Daniela ist auch da. Die hat mich gefragt, die deutsche Mannschaft zusammen zu trommeln. Das mache ich, weil die serbische kommt, die kroatische, und es kommt auch die deutsche Mannschaft. Das findet am 19. November beim Bologna-Start. Und da wird Novak auf jeden Fall dabei sein.
Ja, sehr schön. Niki Pilic, einer der legendärsten Trainer des Tennissports, nicht nur des deutschen Tennissports, Davis Cup Kapitän gewesen und dieses Jahr verstorben leider. Und und Novak war mit 13, 14, oder? War er in München bei Niki Pilic in der Akademie. Also auch ein wirklich formgebender Trainer und Mentor auch für Novak gewesen. Sehr schön, da freue ich mich dann, was du berichtest. Ich freue mich auch auf dich neben mir in der Kommentatorenkabine, Boris. Und hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt für ATP-Finals?
Nein, ich bin echt so ein bisschen kribbelt. Also ich habe so ein bisschen Gänsehaut und habe richtig Lust drauf, weil es geht noch um so viel. Wir spielen um die neue, alte Nummer 1. Wie macht Zverev? Wie schlägt er sich? Wer qualifiziert sich letztendlich dafür? Also eine Menge Tennis steht für uns noch nächste Woche.
Super. Ich freue mich sehr, Boris. Danke für diese wie immer unterhaltende Stunde mit dir. Und bald werden wir einander noch häufiger nebeneinander haben. Und zwar in Turin. Und ich freue mich sehr drauf.
Danke. Tschüss. Dir.